Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur letzten Vorlesung über das Böse begrüßen. Also die schlimmen Zeiten haben ein Ende. Ab nächster Woche können Sie sich ganz wieder dem Guten zuwenden. Außer Sie machen nächste Woche hier die Prüfung und dann müssen Sie sich noch einmal so oder so mit dem Bösen beschäftigen und auseinandersetzen. Vielleicht, wenn immer wieder Fragen gestellt worden sind in dem Zusammenhang, noch einmal: Es wird diesmal aufgrund einer komplizierten studienrechtlichen Lage zwei Typen von Prüfungsfragen geben. Typus 1 für diejenigen, die diese Prüfung im Rahmen der neuen Bachelorstudienordnung absolvieren müssen. Dafür gibt es den Lehrveranstaltungstyp Vorlesung plus eigenständige Lektüre. Die eigenständige Lektüre habe ich angegeben, dafür gibt es dann auch 5 ECTS-Punkte. Für diejenigen, die diese Vorlesung im Rahmen eines Erweiterungskurriculums machen, wofür es 3 ECTS-Punkte gibt, oder im Rahmen eines Studiums Psychologie und Philosophie Lehramt, wo für die Vorlesungen auch 3 ECTS-Punkte vorgesehen sind. Für diejenigen gibt es sozusagen eine zweite Art von Prüfungsfragen, die dementsprechend sich nur auf den hier vorgetragenen Vorlesungsstoff konzentrieren werden. Das heißt, Sie haben hier die Wahl, ob Sie eine 5 ECTS-Punkte, eine 3 ECTS-Punkte Prüfung ablegen wollen. Ich möchte die letzte Vorlesung benutzen, um einerseits dann doch noch die Gedanken, die ich in der letzten Vorlesung zu Friedrich Nietzsche und seinen Reflexionen des Bösen begonnen habe, zu Ende zu führen, und auf der anderen Seite dann vielleicht dann doch noch einige allgemein rückblickende, zusammenfassende, resümierende und vielleicht auch ausblickende Überlegungen zu diesem Phänomen des Bösen anstellen. Ich habe eine E-Mail von einem Kollegen bekommen, ich weiß nicht, ob er hier ist, der eine interessante Frage gestellt hat, von der ich glaube, sie könnte von allgemeinem Interesse sein, weil es einen Aspekt berührt, der wesentlich ist und den ich vielleicht etwas unterbelichtet habe bei der letzten Vorlesung, nämlich die Frage, wenn Nietzsches Genealogie der Moral versucht, das Böse und das Gute auf ganz bestimmte Grundbedingungen des Menschen zurückzuführen, geht Nietzsche, so war die Frage des Kollegen, eigentlich auch von so etwas wie einem Urzustand aus, wie etwa andere philosophische Theoretiker des Sozialen, man denke an Jean-Jacques Rousseau oder an Thomas Hobbes, imaginiert als einen Urzustand des Menschen, historisch vielleicht in grauer Vorzeit angesiedelt und versucht, dass diesen Urzustand zu erklären, wie es zu diesen Kategorien der Moral gekommen ist. Das ist im Fall Nietzsche gar nicht so leicht zu beantworten, diese Frage, denn natürlich zielt sein Projekt einer Genealogie, also einer Herführung bestimmter Begrifflichkeiten und damit verbundener Verhaltensweisen, zielt natürlich darauf ab, von einem historischen oder historisch imaginierten Zustand auszugehen, was war ursprünglich damit gemeint? Das ist so Nietzsches Frage. Was verbirgt sich im Kern hinter unseren Begrifflichkeiten, wie etwa Gut und Böse? Auf der anderen Seite hat Nietzsche nicht so wie Thomas Hobbes oder wie Rousseau oder in der neuesten Zeit John Rawls tatsächlich einen formellen Urzustand angenommen, in der gewisse gleichsam fundamentale, grundsätzliche, anthropologische und soziale Gegebenheiten vorhanden waren, aus deren Gesetzmäßigkeiten sich dann moderne Sozietäten entwickelt haben könnten. Das heißt, es ist für ihn so kein heuristisches Programm. Er ging auch nicht davon aus, dass es ursprünglich so etwas wie unterschiedliche Klassen von Menschen gegeben haben mag. Also er hat in dem Sinne auch keinen biologischen Rassismus vertreten. Er kennt sozusagen keine Arten, Menschenarten, die bevorzugter wären gegenüber anderen. Aber er ging von etwas aus, und da unterscheidet er sich in der Tat ganz deutlich, etwa von einem Denker wie Rousseau, aber paradoxerweise auch von einem Denker wie Thomas Hobbes. Er ging tatsächlich davon aus, dass es so etwas wie natürliche Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Also er ist keiner derjenigen, der dieses moderne Postulat der Gleichheit aller Menschen vertreten hat. Interessanterweise Auch bei Thomas Hobbes, der als einer der scharfen Denker politischer Macht gilt, entsteht das Bedürfnis nach dem Staat, nach dem Zusammenschluss, nach der Delegation von Macht an eine Obrigkeit, an einen Herrscher, an einen Tyrannen, aus der fatalen Situation, dass die Menschen eigentlich alle gleich sind. Aus dieser Gleichheit entsteht das Problem, dass alle dieselben Bedürfnisse haben. Alle streben, so Thomas Hobbes gewisserweise nach der Befriedigung der Bedürfnisse, alle streben nach Wohlstand, alle streben auch bis zu einem gewissen Grad nach Ruhm. Und deshalb kommen sie sich in die Quere. Und deshalb gibt es diesen Dauerkonflikt, den Hobbes relativ drastisch als Krieg aller gegen alle beschrieben hat. Bei Nietzsche schaut diese Urgeschichte, die natürlich genauso fingiert ist wie bei Thomas Hobbes, ein bisschen anders aus. Bei ihm sind nicht alle Menschen gleich, haben auch nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Sie erinnern sich an Nietzsches Kritik des kategorischen Imperativs, die ich das letzte Mal vorgetragen habe, dass er einfach fundamental davon ausgeht, dass diese Unterstellung, ja, dass wir uns alle als Gleiche denken können und deshalb ich nur jene Bedürfnisse einem anderen gegenüber artikulieren kann, von denen ich annehmen kann, er habe sie auch und er würde sie genauso respektieren und anerkennen wie ich, dass das für Nietzsche eine Fiktion ist. Sondern er geht davon aus, was wir an sich ja auch beobachten können, Menschen sind ungleich, Menschen haben ungleiche Bedürfnisse, Menschen haben ungleiche Fähigkeiten, Menschen haben ungleiche Vorstellungen von dem, was sie eigentlich wollen. Und aus dieser Ungleichheit heraus, aus dieser ursprünglich, könnte man sagen, einfach wertneutral gesehen Differenz heraus, ergeben sich dann weitere Entwicklungen, die dann zu jenen Konstellationen führen, die Nietzsche dann erklären wollte. Zum Beispiel, bitte.
Die E-Mail war von mir.
Ah, ja.
Meine Frage ist dann weiter die, wenn jetzt davon ausgeht, dass zwischen den Menschen natürliche Unterschiede, verschiedene Bedürfnisse existieren, sind die dann angeboren? Das ist eine interessante Frage. Oder entwickelt sich das durch Sozialisierung oder wie auch immer, Erziehung?
Nein, Nietzsche ging schon davon aus, dass die gleichsam von Natur sind. Man kann jetzt schwer sagen, was heißt hier angeboren. Ja? Also der zentrale Unterschied, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, von dem Nietzsche ausging, war der zum Beispiel zwischen stark und schwach. Ja? Es ist nun mal so, dass manche Menschen auf die Welt kommen mit einer relativ robusten Konstitution, mit einer gewissen körperlichen Ausstattung, und manche Menschen auf die Welt kommen dann eher, sagen wir mal, weniger robusten Konstitutionen. Sie sind einfach schwach. Ja? Es ist einfach nicht so, dass wir, was diese körperlichen Merkmale und damit zusammenhängende mögliche Lebens- und Überlebensstrategien betrifft, alle gleichermaßen ausgestattet sind. Ja? Die Natur selber, und das ist natürlich ein Problem, das wir bis heute haben, weil es alle Gleichheitskonzepte berührt, und alle Gerechtigkeitsvorstellungen berührt, die Natur selber ist ungerecht. Sie stattet uns, egal wie wir das sehen wollen, wie wir es dann später bewerten wollen, wie wir es kompensieren wollen, ja? Sie stattet uns ursprünglich einmal mit ungleichen Voraussetzungen aus. Der Berliner Philosoph, an sich geborener Österreicher, Thomas Macher, wird in wenigen Wochen ein Buch veröffentlichen, das sich genau diesem Thema widmen wird. Nämlich der Frage, wie gehen wir mit diesen angeborenen Ungleichheiten um, die wir nicht wegdiskutieren können und die natürlich phasenweise oder in bestimmten Bereichen relativ harmlos erscheinen, die auch relativ leicht kompensiert werden können. Also man kann körperliche Schwäche heute in einer zivilisierten Gesellschaft kompensieren. Niemand muss sich tatsächlich unsicher fühlen, niemand muss ängstlich sein, niemand muss sein Leben fürchten, weil er nicht tatsächlich die Statur und die Kraft eines sozusagen Hühnern oder Recken hat, wie man früher sagte. Es gibt aber natürlich dramatische Situationen am Stadtrand in der Nacht, wo man das sich vielleicht doch wünschen würde, man wäre ein bisschen stärker und hätte einen Karatekurs gemacht und könnte auch zuschlagen, wenn es notwendig ist. Ja? Aber es ist nicht der Regelfall in einer zivilisierten Gesellschaft. Aber andere natürliche Ungleichheiten sind natürlich wesentlich dramatischer. Thomas Macher verweist zum Beispiel auf die, die ja überhaupt nicht gerne diskutiert wird, nämlich einfach die unterschiedlichen Lebenserwartungen, die Menschen haben und damit unterschiedliche Lebensperspektiven, die sie haben. Ja? Wir können einfach nicht darüber hinwegsehen, dass sehr, sehr viele Menschen oder dass viele Menschen, ich rede jetzt nicht vom statistischen Durchschnitt, der immer nur ein Durchschnitt ist und nicht das individuelle Schicksal berührt, aber dass viele Menschen eine Lebenserwartung aufgrund der natürlichen Ausstattung von 60, 70, 80, 90 Jahren haben und andere ebenfalls aufgrund der natürlichen Ausstattung mit wesentlich geringeren Lebenserwartungen rechnen müssen. Wie gehen Sie jetzt unter dem Aspekt von Gleichheit und Gerechtigkeit damit um, dass jemand 80 Jahre hier verbringen kann, verbringen darf, verbringen soll, verbringen will und ein anderer nur 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre. Sie kennen alle diese tragischen Fälle, wo junge Menschen aus unerklärlichen Gründen, die keiner noch nachvollziehen kann, an Krebs oder einer anderen unheilbaren Krankheit sterben und in jungen Jahren dahin gerafft werden. Wie gehen Sie mit dem Zufall? Ja? Wer steckt sich mit einer tödlichen Krankheit an, wo die statistische Wahrscheinlichkeit vielleicht 1 zu 100.000 oder 1 zu 1 Million ist? Ja? Das heißt also, das sind alles Unabwägbarkeiten, mit denen man rechnen muss und die wir nicht in den Griff kriegen können. Unter diesem Aspekt, eigentlich sind wir alle gleich und eigentlich soll alles gerecht verteilt sein. Und da geht es jetzt nicht darum, was wir schon selber dann noch zusätzlich an sozialen, an ökonomischen, an intellektuellen, an emotionalen Ungleichheiten produzieren, sondern einfach genau das, was die natürliche Ausstattung betrifft, mit der wir auf die Welt kommen. Ein anderes Problem, was man vielleicht marginal nennen kann, obwohl es wohl nicht marginal ist, das ist, dass die Natur, früher sprach man ja etwas ungeschützter so, die Natur die Menschen auch mit unterschiedlichen Begabungen ausstattet, Begabungen kognitiver Art, intellektueller Art, emotionaler Art. Ja? Was können Sie dafür, dass Sie mit einem absoluten Gehör auf die Welt kommen und ein anderer nicht? Ihnen stehen natürlich damit ganz andere Möglichkeiten offen als jemanden, der sozusagen dieses Differenzierungsvermögen nicht mitbekommen hat. Intelligenzquotient. Ja? Wir alle wissen, dass natürlich Intelligenz auch Resultat von Milieu, von Umwelt, von Beeinflussung, von Lernsituationen, von Lernmöglichkeiten ist. Aber bis zu einem gewissen Grad auch genetisch, wenn man so sagen will, angeboren ist. Wie gehen Sie damit um, dass manche Menschen mit einem IQ von 19 und andere mit 140 auf die Welt kommen? Was sich dann natürlich irgendwo niederschlägt. Nur ganz interessantes Beispiel, damit Sie nicht glauben, dass das alles Schnee von gestern ist. Ganz im Gegenteil. Wir sind eine Gesellschaft, die wieder wesentlich stärker, auch theoretisch, als etwa noch vor 30 oder 40 Jahren diese Aspekte der Ungleichheit betont und bis zu einem gewissen Grad sich das Ganze dann natürlich auch in sozialen Strategien niederschlägt. Wie gehen Sie jetzt mit dem Beispiel um, was man erst vor eineinhalb Jahren an der Universität Konstanz versuchsweise hat einführen wollen oder auch eingeführt hat, ob der Versuch mittlerweile abgebrochen worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis, ich muss das einmal nachrecherchieren. Konstanz ist ja eine der deutschen Elite-Universitäten, wie Sie wissen, und hat natürlich ein großes Bestreben, junge Menschen, Studenten, Studentinnen an die Universität zu ziehen, die ganz exzellent sind. Ja? Und das ist auch die interessante, und als Elite-Universität verlangen sie aber auch einen relativ hohen Studienbeitrag. Und da ist auf die interessante Idee gekommen, nicht nur Eingangstests zu machen, wo bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten abgeprüft werden, was ja auf uns alle zukommen wird, wie Sie wissen, traut man der neuen Wissenschaftsministerin, sondern auf die Idee gekommen, auch den Intelligenzquotienten zu ermitteln, der Studienanfänger oder der Studieninteressierten, sie also einen Intelligenztest zu unterziehen und all jenen, die einen IQ über 130 haben, die Studiengebühren zu erlassen. Also, das ist ein wunderbares Beispiel, was es heißt, einerseits zu akzeptieren, es gibt natürliche Unterschiede, etwa in der Intelligenz, die zum Teil, manche Forscher sagen, zum Großteil genetisch bedingt sind, wofür also jemand nichts kann. Ja, ich kann dann nur etwas dafür, was er daraus macht. Ja? Also es gibt natürliche Unterschiede, etwa Intelligenz, die kann ich messen und jetzt kommt es darauf an, wie reagiere ich drauf. Nicht? Und diese Reaktionsweise ist einerseits verständlich, das lockt natürlich die Höchstbegabten, die zukünftige Umschwärmte, nicht die besten Köpfe, die man Universität ziehen will, das lockt natürlich die Höchstbegabten aus einer Universität, weil sie nichts zahlen müssen. Und auf der anderen Seite dokumentiert das ganz klar, dass der von Natur aus schon benachteiligt ist, weil er etwa nur ein IQ von 110 hat, Mit dem kann man übrigens auch studieren und erfolgreich studieren. Ja? Aber der, der hier von Natur aus benachteiligt ist, und sei es nur gering, dann noch einmal zusätzlich benachteiligt wird. Ja? Denn er muss jetzt auch noch zahlen, damit er studieren kann. Man könnte mit solcher natürlichen Ungleichheit natürlich auch ganz anders umgehen. Ich habe da einen kleinen Kommentar, wie ich das gelesen habe, dazu verfasst, wo ich das geschrieben habe. Man könnte natürlich auch sagen, klar gibt es natürliche Unterschiede, aber jemand, der eine IQ von 130 hat, ja, lernt leichter, studiert schneller, wird dann später erfolgreicher sein. Nicht nur, dass man den die Studiengebühren nicht erlassen sollte, für den müsste man sie verdoppeln. Ja? Aus ganz einem einfachen Grund, er wird nämlich später mehr verdienen. Er wird aufgrund dieser Voraussetzungen eine wesentlich erfolgreichere Lebenslaufbahn haben. Und zweitens, weil er ja so intelligent ist, wird es für ihn ja kein Problem sein, zu studieren und daneben bei einem lukrativen Job aufzureißen. Denn darin äußert sich ja Intelligenz, dass man genau diese Möglichkeiten hat. Wer gerne mit IQ 110, der muss wirklich 60 Stunden in der Woche studieren, damit er an einer Elite-Universität ihre Prüfungen machen kann. Ja? Den jetzt noch zusätzlich mit Schulgebühren belasten und vielleicht auch dazu zu zwingen, nebenbei zu arbeiten, würde bedeuten, dass man diesen Studienerfolg natürlich dadurch gefährdet. Und dann kann man ja triumphierend sagen, natürlich, jemand mit 110 hat an unserer Uni nichts verloren. Ja? Das heißt also, man kann, und Sie merken schon, worauf es rausläuft, ja? Soll man solche von Natur existierenden Ungleichheiten verstärken, weil man sagt, die Natur hat hier schon ein Urteil gesprochen, die Besten sollen noch mehr bekommen, die Schlechten, denen soll es noch schlechter gehen. Das sind Fragen, die Sie im Alter, bei all diesen sozusagen kompensatorischen Leistungen, die man einer Gesellschaft zumutet, jederzeit diskutieren können. Ja? In Deutschland zum Beispiel ist in den letzten zwei, drei Wochen eine heftige Debatte über die Reform des Bildungswesens ausgebrochen. Und zwar entzündet genau an diesem einen Problem, soll man die knapper gewordenen Mittel, ökonomischen Mittel, die man hat, jetzt in die schon existierenden Elite-Universitäten und Exzellenzprojekte stecken, das heißt eine Minderheit, die zweifellos gut ist, fördern, damit sie noch besser wird, weil man sich davon natürlich auch bestimmte Inputs und bestimmte Dynamik der Forschung und damit auch der Wirtschaft erwartet. Oder und darüber sozusagen die Ausbildung und Bildung der breiten Masse vernachlässigen. Oder soll man vor allem auch im Hinblick auf mögliche zukünftige soziale Konflikte darauf achten, dass die Priorität eher darauf gesetzt werden sollte, gerade mehr Geld an den Anfang zu investieren, also in die Grundschulen, in die Kindergärten, in die Volksschulen, in die Sekundarstufe 1, weil dort noch die Möglichkeit besteht, Bildungsdefizite auszugleichen. Wenn ich dort nicht investiere, sozusagen perpetuiere ich, verfestige ich schon vorhandene Bildungsdifferenzen, verhindere, dass Menschen die Chancen haben könnten, wenn sie in den Genuss von Bildung kämen, diese Chancen ergreifen können. Oder sozusagen wechsle ich die Perspektive und sage, das macht nichts, ja, also wir brauchen die eh nicht. Das werden wir halt irgendwie schon durchfüttern, weil wir durch die Leistungen der Superintelligenten so reich sein werden, dass wir uns das irgendwie werden leisten können oder eben auch nicht. Das heißt also, die Tatsache vorhandener Differenzen und Ungleichheiten ist gegeben. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Verstärke ich sie? Akzeptiere ich sie? Versuche ich sie noch affirmativ sozusagen zu konzentrieren, oder versuche ich sie aufzulösen, zu kompensieren, auszugleichen, wo es geht, zu minimieren. Ein anderer Aspekt, auf den ich ursprünglich sprechen kommen wollte, der vielleicht weniger dramatisch ist, aber auch bedeutsam ist, solcher angeborener Ungleichheit ist natürlich, das ist ja etwas, was uns seit langem zu denken gibt, die Verteilung natürlicher Schönheit. Es kommen nicht alle Menschen gleich schön, gleich attraktiv, mit dem gleich gut gebildeten Körper, mit der gleich glatten Haut, mit dem gleich ebenmäßigen Gesichtszügen, mit dem gleich sympathischen Lächeln auf die Welt. Ja? Es ist einfach so. Wie gehe ich damit um? Ja? Und gleichzeitig wissen wir aus zahlreichen, erstens unmittelbaren individuellen Erfahrungen und auch aus guten empirischen Untersuchungen, dass natürlich Menschen mit einer gewissen natürlichen Schönheit ausgestattet sind oder Attraktivität, wir brauchen nicht den philosophisch ehrwürdigen Begriff der Schönheit zu strapazieren, mit Attraktivität ausgestattet sind, natürlich bevorzugt behandelt werden, bessere Karrierechancen haben, am erotischen Markt besser realisieren können, aber auch beruflich sozial, ökonomisch bevorzugt sind. Und bestimmte machen wir uns doch nichts vor. Ja? Auch wenn wir von Gleichheit sprechen und sagen, Chancengleichheit, jeder soll dieselben Chancen haben. Sie wissen, es gibt eine ganze Reihe von Berufen, und zwar mehr als man vielleicht glaubt, wo man als nicht attraktiver Mensch einfach keine Chance hat. Ja? Sie können bestimmte Karrieren in Medien, in der Beauty-Industrie, als Model, als Stewardess, was auch immer, Flugbegleiterin heißt das jetzt, nicht machen, wenn Sie nicht bestimmte, zumindest minimal, Anforderungen an natürliche Attraktivität aufweisen. Das heißt also, hier sind wir eigentlich beinhart. Wir können auch das versuchen zu kompensieren. Ja, man kann natürlich versuchen, hier das auszuschalten und etwa es zu verbieten, was manche Länder machen, interessantes Experiment, es zu verbieten, dass man sich mit Foto bewerben kann, wenn man sich um eine Stelle bewirbt. Ja? Aber ich meine jetzt, stellen Sie sich einmal vor, Sie bewerben sich als Fotomodell und bewerben sich aber ohne Foto. Ja? beim ersten Vorstellungsgespräch, also irgendwann einmal muss die Maske fallen gelassen werden. Irgendwann einmal müssen Sie Ihr wahres Gesicht, im doppelten Sinn des Wortes, zeigen. Und dann wird sich schnell herausstellen, wie die Kriterien gelagert sind. Natürlich gibt es auch viele Berufe, wo das keine große Rolle spielt. Ja? Wo es überhaupt keine Rolle spielt. Also ein exzellenter Chirurg ist ehrlich gesagt, der muss nicht ausschauen wie der Fernsehdoktor. Ja? Überhaupt nicht. Ja? Aber interessanterweise, die Fernsehdoktoren sind auch alle wahnsinnig fesche Männer. Das ist mir aufgefallen. Ja? Ein Bergdoktor, also wirklich als halbverkrüppelter, mit verzerrten Gesichtszügen quasi Mono, ist nicht denkbar. Aber in der Realität, wenn er gut operiert, nehmen wir das in Kauf. Obwohl auch hier es Untersuchungen gibt, dass attraktive Ärzte von ihren Patienten und Patientinnen natürlich einen Vertrauensvorschuss bekommen. Ja? Weniger attraktive Ärzte, sozusagen, wenn es irgendwie geht, vermieden werden, was ein Vorurteil ist. Ja? Was wirklich ein Vorurteil ist. Nietzsche, geht jetzt zurück, ging davon aus, dass eben es solche natürlichen Ungleichheiten gibt, die tatsächlich sozusagen mit der Zufallsstreuung des Genmixes, so könnte man sagen, von dem Nietzsche noch keine Ahnung hatte, weil die Genetik damals noch nicht entwickelt war. Man sprach ihm damals sozusagen in Summe von die Natur. Ja, auch Kant sprach immer davon, dass er sich das Genie, der Begabte, ist ein Günstling der Natur. Ja, die Natur verstreut ihre Gaben und sie verstreut sie nach Zufallsprinzip, sie verstreut sie ungerecht. Und Nietzsche ging jetzt davon aus, dass eben solche Ungleichheiten dazu führen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Möglichkeiten haben und diese unterschiedlichen Möglichkeiten natürlich in ihrem Interesse nutzen. Und das führt eben dazu, dass starke Möglichkeiten haben, sie nutzen, sich durchsetzen, andere unterwerfen können, sich etwas herausnehmen können, weil sie wissen, sie können nicht angegriffen werden, die Schwache nicht haben. Und deshalb, zu Nietzsche, ist das, was die Starken, das wäre sozusagen jetzt sein Begriff für diese natürliche Ungleichheit oder seine Hauptdifferenz zwischen stark und schwach, er kennt dann auch noch die zwischen gesund und krank. Was besonders bekannt ist, das Ganze, ich muss das wirklich noch einmal betonen, weil Nietzsche selber als Person ja, immer auf der seiner Ansicht nach falschen Seite stand. Der war weder stark, noch erfolgreich, noch mächtig und schon gar nicht gesund. Ja. Also, und man versteht vielleicht auch aus dieser, also er hat alles das erfahren, was er eigentlich sozusagen theoretisch widerlegen wollte. Und man versteht das vielleicht auch als Kompensation dieser Minderwertigkeitsgefühle, die er wohl gehabt haben muss. Also dass jemand, der ein Leben lang unter perennierenden Krankheiten leidet, ja, dass jemand, der von der Literatur lebt, der vom Lesen und Schreiben lebt, ein Augenkleiden hat, das ihn daran hindert, über längere Zeiträume zu lesen und zu schreiben, weil die Augen also entsetzlich angefangen haben zu schmerzen und zu tränen, dass er das nicht mehr konnte, dass solch jemand eine Sehnsucht nach Gesundheit, nach Robustheit entwickelt, ist ja verständlich. Ja, das werden wahrscheinlich die meisten Menschen machen, die so in einer misslichen Lage sind. Dass man dann daraus gleich sozusagen eine wirkliche fundamentale Philosophie- und Moralkritik macht, dazu bedarf es bei aller Kritik, die man Nietzsche üben kann, natürlich schon auch einer bestimmten Größe. Und sozusagen diejenigen Möglichkeiten und damit auch diejenigen Regeln, die die Staaten für sich entwerfen. Das ist sozusagen für Nietzsche dann der Ursprung der Moral der Staaten, der Moral der Herren, wie er es unverblümt nannte. Und das bedeutet nichts anderes als gut ist, was gut für uns ist. Das heißt also, Nietzsche geht von einem Begriff des Guten aus, der dann rein funktional bestimmt ist. Was für einen Staaten gut ist, ist sozusagen dasjenige, was er als gut akzeptiert. Vice versa ist das, was für den Staaten gut ist, natürlich schlecht für den Schwachen. Denn der Starke setzt sich durch, der Starke kann niemandem was wegnehmen, der Starke braucht keine Rücksicht nehmen, der Starke nimmt nur Rücksicht gegenüber seinesgleichen, aber nicht gegenüber denjenigen, den er für schwächer erachtet oder tatsächlich als schwächer erfährt. Und das führt genau zu dieser Doppelung, die dann jeweils dieses Spiel der Umwertung der Werte möglich macht, dass das, was der Starke als gut erachtet, weil es gut für ihn ist, das ist kein, für Nietzsche natürlich kein tatsächlicher sozusagen absoluter moralischer Wert, ganz im Gegenteil, es ist nur gut für den Starken, aber das, was gut für den Starken ist, ist schlecht für den Schwachen. Weshalb der Schwache das, was der Starke für gut hält, als böse bezeichnet und umgekehrt. Ja? Das, was der Schwache für gut hält, nämlich das, was den Schwachen gut tut, Barmherzigkeit zum Beispiel, Mitleid, Rücksichtnahme, Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit, Enteignungen, was auch immer, und Sie können das bis in aktuelle Sozialdebatten verfolgen, dass das noch immer nicht sozusagen verschwunden ist, diese Überlegung. Ja? Das, was für den Schwachen gut ist, findet natürlich der Starke verächtlich. Ja? Der Starke verächtlich und sagt, also, na bitte, also, ich meine, der ist offensichtlich zu schwach, um Geld zu verdienen, um sich durchzusetzen, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Und das Einzige, was er entwickeln kann, ist das Ressentiment gegenüber diejenigen, die tatsächlich erfolgreich sind. Wenn Sie diese nietzscheanische Formulierung mit einem anderen Begriff besetzen, haben Sie eine ganz, ganz aktuelle Debatte, Sozialneid. Das heißt also, Sie kennen das, wenn man in Österreich versucht, so etwas wie eine Vermögensabgabe einzuführen, schreit ein bestimmter Teil der armen Vermögenden sofort auf und ruft Neiddebatte. Ja, das ist der reine Neid. Ja, die sollen selber arbeiten, können sie auch Vermögen entwickeln. Ja, warum soll ich was abgeben? Ja? Abgesehen von allen sozialpolitischen Implikationen, die bei solchen Debatten natürlich immer eine Rolle spielen, kann man das wirklich zurückzuführen auf diese Grundstruktur. Der Erfolgreiche sieht nicht ein, wo man von seinem Erfolg was abgeben will oder abgeben soll. Und der weniger Erfolgreiche sozusagen findet aber das gerade das Erforderliche, das Notwendige, das Gerechte, dass der seinen Erfolg mit ihm teilt, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, wenn man davon ausgeht, alle hatten die gleichen Chancen. Es hatten aber eben nicht alle die gleichen Chancen. Und auch hier, bei diesen Sozialdebatten, bei diesen Steuergerechtigkeitsdebatten, geht es auch hier gerade um dieses nietzscheanische Problem, ist der Staat, ist die Gesellschaft, ist die Gemeinschaft jetzt dazu da, um diese natürlichen Ungleichheiten, die natürlich auch Resultat jetzt von sozialen Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sein können, um diese Ungleichheiten zu kompensieren, auszugleichen, den Starken zu zwingen, den Schwachen was zu geben, oder zu sagen, ganz im Gegenteil, wir sollen diese Ungleichheiten akzeptieren und sozusagen gerade auch durch gesetzliche Rahmenbedingungen das Ganze so gestalten, dass sie sich verfestigen. Wie Sie wissen, geht die Schere zwischen Arm und Reich zurzeit in allen entwickelten Ökonomien, Volkswirtschaften auseinander. Das heißt, wir haben offensichtlich in den letzten 20 Jahren uns Rahmenbedingungen gegeben, die solche ursprünglichen oder grundsätzlich vorhandenen Ungleichheiten nicht kompensieren, nicht ausgleichen, sondern verstärken. Wie Sie das bewerten wollen und wo Sie sich selber hier einordnen, auch in Zukunft, ja, mit Ihren Berufs- und Erwerbsperspektiven, das überlasse ich gerne Ihrer eigenen Einschätzung und Urteilskraft. Ich möchte nur in dem Zusammenhang, weil das sozusagen die zentralen Stellen sind, auf die man auch hier verweisen muss, vielleicht noch einmal Nietzsche im Worttext, also Nietzsche wörtlich zitieren, jener berüchtigte und natürlich auch zum Teil missverstandene Absatz aus der Genealogie der Moral, auf den ich schon mehrmals verwiesen habe. Und der noch einmal dieses fatale Wechselspiel, wie man gut und böse, je aus der Perspektive, aus der man es betrachtet, je danach, wie man davon betroffen ist, auswechseln kann. Und das war ja sozusagen der Nietzsches eigentliche Idee, dass Gut und Böse wirklich Fragen der Perspektive sind, Fragen der je vorhandenen sozialen, politischen, physischen Situation, in der man sich befindet, ob man eine Handlung, eine Tat, einen Akt als gut oder als böse erachtet, weil für Nietzsche Gut und Böse immer zu denken war als gut für mich oder schlecht für mich. Er kennt sozusagen diese transzendenten, könnte man sagen, Bestimmungen von Gut und Böse als eherne Werte, wie es Kant, der letztlich noch gedacht hatte. Für Kant war das Vernunftprinzip und das Gehorchen des Vernunftprinzips, dass die Unterwerfung der praktischen Vernunft tatsächlich so ein Prinzip des Guten, das universell gelten sollte, ganz egal, für alle Intelligenzen, nicht einmal nur auf dieser Erde, sondern schlechthin, wie Kant einleitend in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schreibt, der für alle nur denkbaren Wesen gilt, dass nur ein guter Wille als gut erachtet werden kann, dafür hat Nietzsche nur Hohn und Spott über. Ja? Gut ist das, was in einer bestimmten Situation für jemanden gut ist, und böse ist das Gegenteil. Und dann schreibt er an dieser Stelle in der Genealogie der Moral, hier wollen wir eins am wenigsten leugnen, wer jene Guten, also die Starken, die sich sozusagen die Gesetze, nach denen sie handeln, unter sich ausmachen, wer jene Guten nur als Feinde kennenlernte, lernte auch nichts als böse Feinde kennen. Und dieselben Menschen, welche so streng, und er spricht jetzt immer von den Starken, den Herren, den Aristokraten, den Besten, ja? Denken Sie daran, die Aristokraten haben sich ja selber als die Herrschaft der Besten, Aristoi, das sind die Besten, definiert, und sie waren immer davon überzeugt, ja, wenn es dann diese komische Sitte des Blutadels gab, also man wird der Beste durch Vererbung, also dass man einfach aus dieser Familie stammt, aber sie waren im Grunde davon überzeugt, dass wir tatsächlich in einem funktionalen Sinn die Besten sind, also im Sinne von politisch die Besten, moralisch die Besten, intellektuell die Besten, in jeder Hinsicht die Besten, und sie merken, dass genau diese Argumentation natürlich bei den gegenwärtigen Debatten um die neuen Eliten, Elite-Universitäten, Elite-Schulen, natürlich genauso laufen. Es sollen die Besten gebildet werden. Und die Besten haben dann natürlich auch andere Gesetze, andere Vorrechte, andere Möglichkeiten und letztlich dann auch andere Privilegien als die, die eben nicht so gut oder nicht ganz so gut sind. Hier wollen wir eins am wenigsten leugnen, wenn wir jene Guten als Feinde kennenlernen, dann werden wir auch nichts als böse Feinde kennen. Und dieselben Menschen, welche so streng durch Sitte, Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, also die Besten untereinander, die belauern einander. Ja? Die achten schon drauf, ja, die entwickeln schon so etwas. Und Nietzsche hat natürlich hier Aristokratien, Ritteraristokratien und dergleichen mehr vor Auge. Die Besten haben schon ihren Ehrenkodex. Ja? Die Besten untereinander wissen schon, was man sich zumuten kann, was man sich nicht zumuten kann. Das gilt übrigens auch etwa für Organisationsformen, die abseits unserer offiziellen Welt existieren. Denken Sie also etwa an den Ehrenkodex in Mafiosenstrukturen. Ja? Das ist ganz klar, was man tun kann und was man nicht tun darf. Ja? Die haben mitunter unter sich, ja, inter pares, unter ihresgleichen, strengere moralische Regeln als der Übergesellschaft. Ja? Nur aber unter ihresgleichen. Der Übergesellschaft gegenüber verhalten sie sich nach unseren Vorstellungen kriminell und kennen keine Rücksicht. Ja? Das ist genau dieses Modell, was Nietzsche vor Augen hatte, und geben Sie es zu, es hat eine gewisse Faszinationskraft, sonst gäbe es nicht den Erfolg der Mafia-Filme. Denken Sie an Der Pate. Ja? Dieser Roman und diese anschließende Filmtrilogie konnte ja nur erfolgreich sein, weil gerade es um das Spiel mit diesen Differenzen ging, weil es gerade auch darum ging, dass innerhalb so einer Gruppe, wie immer wir sie von außen bewerten mögen, natürlich ganz bestimmte auch moralische und ethische Standards herrschen, braucht Dankbarkeit, Verehrung und Eifersucht in der Bar. Eine ganz interessante Überlegung von Nietzsche. Andererseits, die so in ihrem Verhalten zueinander, so Nietzsche, die so erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, zart sind, treu, stolz und Freundschaft sich beweisen, das ist im Grunde genau der Tugendkatalog des mittelalterlichen Ritters, den Nietzsche hier unter anderem auch aufzählt, sie sind nach außen hin, dort, wo das Fremde und die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedung in den Frieden der Gemeinschaft gibt. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück. Eine ganz interessante Variante des Rufes zurück zur Natur. Also wir denken uns das zurück zur Natur immer im rousseauistischen Sinne als zurück zu einer friedlichen Idylle. Aber die Natur ist nicht friedlich. Und sie ist als Natur schon gar keine Idylle. Und Nietzsche, er liebte von frühester Jugend an liebte er dieses Bild des Menschen als Raubtier. Das war für ihn der Inbegriff sozusagen der ursprünglichen Freiheit, die durch alle Formen von Kultur und Zivilisation eingehegt, eingedämmt, beschränkt wird, vielleicht notwendigerweise beschränkt wird. Ja? Aber es ist so ein Bild von Nietzsche, es ist immer auch der Tiger in uns. Ja? Nicht? Also der, und ich meine, diese Faszination, natürlich diese Analogie von Mensch und Raubtier, die wirkt ja bis heute. Also denken Sie sich, jede Automarke, die irgendwann einmal auf Kraft, auf Stärke, auf Beschleunigung setzen will, arbeitet mit dem Bild des Raubtiers. Ja? Jeder Sportartikelhersteller, der seine Turnschuhe verkaufen will, arbeitet mit dem Bild des Raubtiers. Ja? Das würde nicht funktionieren, wenn Nietzsche nicht ein bisschen recht hätte mit dieser Sehnsucht nach Wildheit. Ja? Und Wildheit heißt eben ungezähmt. Und ungezähmt heißt auch irgendwie losschlagen können, sich schadlos halten für die Spannung, die sich aufbaut im Zustand der Zivilisierung. Also sie treten zurück in die Unschuld des Raubtiersgewissen als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht zu einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Also Nietzsche war sich schon klar, dass die Heldentaten, die vor allem die großen Epen, zumindest der abendländischen europäischen Menschheitsgeschichte besingen, von Homers Ilias, über Vergils Aeneis, über das Nibelungenlied bis zu moderneren Varianten, dass das, was hier als tapfer, als mutig, als großartig, diese Heldentaten, die hier besungen werden, waren im Grunde nichts anderes. Und da ist er eigentlich sehr modern. Ja? Aber das, was uns an ihm verstört, ist sozusagen der positive Aspekt, den er daran sieht, war nichts anderes als ungeheuerliche Verbrechen. Schändung, Niederbrennung, Folterung, Mord, Massenmord. Ja, wird dann später als Heldentat besungen. Würde man sich unter aktuellen moralischen Kriterien noch einmal die Belagerung und die Erstürmung von Troja ansehen, würde man sagen, das ist einer der furchtbarsten Gemetzel, und zwar moralisch in jeder Hinsicht abscheulich gewesen sein, dass man sich vorstellen kann. Ja? Auch mit allen Aspekten von Gemeinheit, von Verrat, von Leichenschändung, von Vergewaltigung, was da passiert ist, und dann auch diese hinterlistige, typische Art und Weise, mit der dann letztlich Troja wirklich erobert wurde. Ja? Also eine Gemeinheit sondergleichen, und trotzdem sozusagen das fundiert unsere ganze literarische Kultur. Ja? Ohne Ilias, ohne Odyssee, ohne Homer, ohne diese Barbareien, die hier besungen und gerühmt werden, keine europäische Kultur und Zivilisation. Auf dem Grunde, Nietzsche, auf dem Grunde all dieser vornehmen Rassen, und da wird klar, dass Rasse für ihn kein biologischer Begriff ist, kein ethnischer Begriff ist, sondern der Ausdruck ist für Menschen, die die Kraft haben und die sich auch die Freiheit nehmen, hin und wieder diesem Raubtiergewissen zu folgen. Auf dem Grunde all dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen. Da haben sozusagen, die blonde Bestie ist nicht der Germane, wie schon einmal sagte, sondern hier ist es völlig klar, es ist das Raubtier, es ist der Löwe, der auch nicht umsonst das Wappen zahlloser Aristokratengeschlechter ziert. Und zwar überall dort, wo Löwen vorkommen, weil der Löwe aus Gründen, die wahrscheinlich für uns nicht mehr nachvollziehbar sind, für Menschen, die mit dem Löwen zu kämpfen hatten, wohl natürlich als Inbegriff sozusagen des räuberischen, aber auch mutigen Wesens galt. Es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung. Das Tier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildnis zurück. Und jetzt kommt's: römischer, arabischer, germanischer, japanischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger, also alles, was sozusagen diesem Duktus entspricht, in diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Man mag im besten Rechte sein, so Nietzsche, wenn man vor der blonden Bestie auf dem Grund aller vornehmen Rassen die Furcht nicht los wird und auf der Hut ist. Aber wer möchte nicht hundertmal lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern darf, als sich nicht fürchten, aber dabei den ekelhaften Anblick des missratenen, verkleinerten, verkümmerten, vergifteten nicht mehr loswerden kann. Das ist sozusagen der Sukkus, den er rauszieht, der natürlich höchst problematisch ist. Aber jetzt nur noch mal zur Illustration. Und das, was Nietzsche da natürlich irritiert hat, das, was die tun, ja, was diese Raubtiere tun, auch an Negativen, an Brutalen, an Vergewaltigungen, an Morden, an Grausamkeiten, das tun sie nicht um der Grausamkeit willen, sondern weil sie einfach sozusagen dieser Raubtierlust noch einmal frönen wollen und das Elend, die Not derjenigen, die sie schenken, gleichsam als Kollateralschaden ihrer Lust in Kauf nehmen. Auch Nietzsche ventiliert an einer anderen Stelle diesen schopenhauerischen Gedanken, dass es ein Unterschied ist, ob jemand grausam ist, nebenbei, aber ganz ein anderes Ziel verfolgt, oder ob jemand die Grausamkeit selbst als Quelle seiner Lust sucht und deshalb anwendet. Also Nietzsche war sozusagen kein Verteidiger des Sadismus, also die Grausamkeit als Lustquelle, sondern das war auch für ihn noch einmal böser als das Böse selber, sondern er war eher fasziniert von dieser Möglichkeit, das ist das Böse, das Grausame, das Verwerfliche, das Schänderische, das Inhumane gibt, gleichsam als Nebenbei-Effekt für ganz bestimmte, nennen wir es mal etwas weniger dramatisch, für ganz bestimmte Konzepte oder Ekstasen der Freiheit. Ja? Also überhaupt, wo diese Raubtierfreiheit durchbricht, wird es nicht ohne Schaden für andere abgehen. Und das, was Nietzsche jetzt irritierte, und das macht sozusagen das ganze Spiel der Unwertung der Werte von Gut und Böse ja so interessant, ist ja, dass diese anderen sich das auch natürlich nicht wirklich bruchlos gefallen lassen, sondern sie setzen sich zur Wehr. Und das ist natürlich jetzt etwas, was Nietzsche höchst ambivalent gesehen hat. Einerseits gehört seine Sympathie diesen Starken. Ja? Er fürchtet sie selber, aber er erkennt auch sozusagen diese Qualität der Lust, der Bewunderung, die diese Furcht ermöglicht, an. Ich sprach das letzte Mal schon davon, dass hier auch das ganz, ganz nah an die ästhetische Kategorie des Erhabenen kommt. Und gerade wenn Nietzsche hier von Bewunderung spricht, dürfen wir nicht vergessen, dass eins der interessantesten Phänomene im Zusammenhang mit dem Bösen dasjenige ist, dass es unter ästhetischen Gesichtspunkten wesentlich interessanter erscheint als das Gute. Das heißt, die Faszination all dessen, was Nietzsche hier beschrieben hat, funktioniert ungebrochen im Roman, funktioniert ungebrochen im Kino, funktioniert ungebrochen in den Videospielen. Also denkt sich ein Spiel wie Ego-Shooter, also wo es wirklich nur darum geht, die Sau rauszulassen, die Wildnis rauszulassen und umzulegen, was es umzulegen, was man umlegen kann. Ja? Medienpsychologen und Medienpädagogen loben diese Spiele als besonders gut für die Entwicklung von Jugendlichen aus zwei Gründen. Einerseits trainieren sie sowohl den Verstand als auch die Geschicklichkeit. Also kognitive Fähigkeiten werden trainiert. Und auf der anderen Seite, das ist die alte Theorie, gilt das Ganze als sozusagen Abfuhr von Aggressivität. Ja? Und besser, sie lehnen ihre Aggressivität in der virtuellen Welt des Computerspiels aus, als in der realen Welt. Ich möchte jetzt nicht darüber philosophieren, das ist Gegenstand dieser Vorlesung, wie plausibel diese kryptodynamische Abfuhr-These ist. Einiges hat sie sicher für sich. Man kann es wahrscheinlich auch anders sehen. Tatsache ist allerdings, dass sozusagen diese auch der Verkaufserfolg solcher Spiele, die an Millionen oder Milliarden Industrie ist weltweit, nicht funktionieren würde, wenn es nicht zumindest dieses Bedürfnis gäbe, wenigstens in einem virtuellen Rahmen, genau all diese Aspekte absoluter Dominanz, ja, Herrschaft über Leben und Tod, und sei es eben auch nur über virtuelle Mandeln, die dort herumlaufen und die abgeschossen werden müssen, Herrschaft über Leben und Tod, Möglichkeiten zur Grausamkeit, und je realistischer und moderne Computer-Animationsgrafik erlaubt ja schon sehr, sehr realistische Darstellungen, also je mehr Blut sozusagen auf dem Bildschirm spritzt, umso besser. Das Ganze würde nicht funktionieren, wenn es nicht sozusagen diesen Aspekt auch gäbe, den Nietzsche hier erkannt hat. Auf der anderen Seite, und das ist das Interessante, setzen sich die Opfer, die Schwachen, die Adressaten, die, ob sie wollen oder nicht, vielleicht auch nur zufällig, ja, zu Kollateralschäden dieser Lust werden. Ja? Setzen sich zur Wehr. Sie setzen sich auf zwei Arten zur Wehr. Einerseits, wenn man so sagen kann, intellektuell. Sie entwickeln nämlich das Ressentiment. Sie entwickeln den geistigen Widerstand. Und sie entwickeln dieses Ressentiment darüber, dass sie die ursprünglichen Werte dieser Staaten umwerten. Und all das, was die Staaten aus ihrem Horizont für gut erachten, weil es gut für sie selber ist, wird aus dem Horizont der Schwachen, aus dem Horizont, wie Nietzsche das drastisch formulierte, der Sklavenmoral, jetzt zum Bösen. Und umgekehrt, das, was den Schwachen nützt, wird seinerseits zum Guten. Dass es Nietzsche natürlich irritieren musste, und das natürlich auch höchst faszinierend ist, wenn man von seinem Grundkonzept ausgeht, ist dasjenige, das letztlich die Schwachen sich gegen die Staaten durchsetzen konnten. In der Moral gilt bis heute das als gut, was die Schwachen als gut für sich definiert haben. Mitleid, Barmherzigkeit, Toleranz, Respekt, kompensatorische Strategien, Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten etc. etc. Also alles das hat sich als moralischer Standard durchgesetzt, dem sich letztlich auch die einstigen Starken beugen mussten, nicht zuletzt durch die Kraft des Judentums und des Christentums. Vor allem im Judentum hatte Nietzsche eine höchst ambivalente Stellung gehabt. Auf der einen Seite sah er darin die Religion der Schwachen, also eigentlich das, was er sozusagen verurteilen wollte, und auf der anderen Seite war er tatsächlich, und er war aus diesem Grund wirklich kein Antisemit, hat es auch öfters und mehrmals wirklich bekundet, auf der anderen Seite war er tatsächlich fasziniert. Fasziniert von der Intelligenz und der Strategien dieses Volkes, das sich, ja, obwohl sozusagen verfolgt, zerstreut über die ganze Welt, seines ursprünglichen Staatsgebietes seit der Antike beraubt, ja, nicht nur durchhalten konnte, nicht nur aufgegangen ist irgendwo, nicht verschwunden ist, sondern gleichzeitig sozusagen sein eigenes Denken dann vermittelt natürlich auch über die Nachfolgereligion, das Christentum, gleichsam zu einer absoluten Norm und dominierenden Kraft erheben konnte. Das heißt also, da gibt es ganz interessante Stellen bei Nietzsche, die also ganz auch deutlich machen, wie er von dieser Kraft einerseits fasziniert ist und wie er andererseits natürlich jetzt mit seinem Konzept, das Starke wieder als Starkes erscheinen zu lassen, damit auch zu scheitern droht. Allen allerdings, und da ist sozusagen der einzige Punkt, wo Nietzsche sozusagen so etwas wie eine Gleichheit der Menschen annimmt, allen, den Starken und den Schwachen, den Bevorzugten und Benachteiligten, den Kranken und den Gesunden, den Klugen und den weniger Klugen, ist eines gemeinsam, das ist der schon mal erwähnte und viel zitierte und auch viel missverstandene Wille zur Macht. Letztlich, also Nietzsche, ist der Mensch ein Wesen, das aus biologischen Gründen nach Macht strebt, wobei Nietzsche nicht nur politische Macht meinte. Also das wäre ein Missverständnis zu glauben, wenn Nietzsche uns allen einen Willen zur Macht unterstellt, dass wir alle Abgeordnete werden wollen. Ja, man könnte sagen, heute, wer wirklich einen Willen zur Macht hat, ist gerade nicht Abgeordneter. Ja, das ist eher ein Job für Ohnmächtige und für Schwache. Ja. Sondern was Nietzsche meinte, damit hat er sich wirklich die letzten Jahre seines Lebens echt gequält mit diesem Problem, was Nietzsche meinte, war tatsächlich so, dass der Mensch gleichsam so gebaut ist, dass er in der Tat einerseits nach Lebenserhaltung strebt. Das ist auch etwas, was ihn durchaus mit dem Philosophen wie Spinoza in Zusammenhang brachte, den er gerade aus diesem Grund auch sehr geschätzt hatte. Ja? Bei Spinoza heißt schon, der Grundtrieb, all unsere Verhaltensweisen, all unser Handeln, all unser Denken und Fühlen bestimmt, und zwar der Grundtrieb jedes lebenden Organismus, nicht nur des Menschen, ist, sein Leben zu erhalten und sozusagen alles dafür zu tun, damit dieses Leben nicht gefährdet ist. Das heißt also, alles, was mit Lebenserhaltung, mit Lebenssicherung, mit Sicherheitsgefühl, mit dem Gefühl, sozusagen, dass die materielle Basis meines Lebens gegeben ist, alles, was damit zu tun hat, bestimmt unser Verhalten. Und man kann sagen, dass wir natürlich auch Kulturen, Zivilisationen, Gesellschaften, Ökonomien, Technologien entwickelt haben, um gerade diesen Grundtrieb befriedigen zu können. Ja? Wir brauchen ja Supermärkte nicht, weil sie so schön sind, sondern weil wir das Gefühl haben können, also wir werden nicht verhungern. Ja, es ist genug da, für heute, für morgen und auch für übermorgen. Ja? Das heißt also, und das ist nichts anderes, es ist ein Grundtrieb, das Leben erhalten. Was bei Nietzsche dazu kommt, und das macht jetzt bei ihm den eigentlichen Punkt aus, diesen Willen zur Macht, was bei ihm dazu kommt, ist, dass es nicht nur um Lebenserhaltung geht, wie bei Spinoza, sondern dass es den Menschen auch wesentlich um Lebenssteigerung geht. Wir sind nicht nur damit zufrieden, in so einem Gleichgewichtszustand befriedigter Triebe zu verharren, sondern wir wollen unsere Lebensmöglichkeiten, unsere Erfahrungsmöglichkeiten, unsere Intensitäten, die wir erleben können, die wollen wir steigern. Und das gehört eben zu dieser, Sie brauchen sich ja nur überlegen, was bedeutet das, dieses Gefühl nach Sicherheit steigern zu können. Das bedeutet, dass wir alles dafür zu tun, dass mir niemand mehr gefährlich werden kann. Wann kann mir niemand mehr gefährlich werden? Wenn ich Macht über ihn habe. Solange ich keine Macht über ihn habe, weiß ich nicht, was der andere tun wird. Also kann ich mir gefährlich werden. Also es ist dieses Gefühl, das ich gerne hätte, nämlich sicher zu sein, immer sozusagen fundamental in Frage gestellt. Also ergibt sich relativ logisch aus diesem Gefühl, dass wir vielleicht noch unterstreichen wollen, wer von Ihnen sozusagen hätte nicht gern diese Sicherheit, dass sein Leben nicht gefährdet ist, gibt sich mit Notwendigkeit die Tendenz, und manche können eben dann das ergreifen und andere nicht, die Tendenz, dass es die Macht ist über andere Menschen, auch übrigens die Macht über Natur, das gehört genauso zum Willen, zur Macht, die Macht über Natur und andere Menschen, die mir dieses Gefühl der Aufrechterhaltung meiner Lebensinteressen ergeben kann. Man könnte natürlich unter der Perspektive eine Philosophie der Technik zum Beispiel schreiben. Ne? Alle Technologien, die wir entwickeln, sind ja letztlich, so könnte man bis ins Detail Strategien nicht nur der Lebenserhaltung, sondern der Erweiterungsmöglichkeiten, der Ausdehnungsmöglichkeiten unserer Macht über Natur und andere. Und das fängt ganz an bei basalen technischen Apparaten, wie also etwa optische Apparate, wie also etwa Augengläser oder Ferngläser oder Mikroskope, die nichts anderes tun, als eine natürliche, sozusagen relativ bescheidene Möglichkeit, zum Beispiel anderen einen Blick zu bekommen, Schärfe im Blick zu bekommen, besser kontrollieren zu können. Ja? Etwas zu sehen, was man unter natürlichen Bedingungen des Zufalls nicht sehen könnte. Ja, also ich zum Beispiel als schwer kurzsichtiger Mensch hätte ohne Brille keine Kontrolle, was die Kollegen in den hinteren Reihen hier eigentlich so treiben. Ja? Mit Brille entgeht mir nichts. So könnte man zum Beispiel so eine Machtstrategie, das ist der typische Lehrerhabitus, so eine Machtstrategie beschreiben. Ja? Und deshalb sind natürlich gerade diese optischen Instrumente, die relativ in der Frühphase avancierter Technologien entwickelt worden sind, natürlich etwas, was ganz entscheidend ist, Dinge zu sehen, die aus dem natürlichen Auge verborgen sind, das Fernrohr und das Mikroskop. Ja? Das Zweite, und seien wir uns ehrlich, ein Großteil unserer Technologien lassen sich auf dieses eine Bedürfnis, das wir steigern wollen, zurückführen, nämlich mobil zu sein. Ja? Das heißt also, uns mit Techniken zu bewaffnen, die es uns erlauben, uns schneller zu bewegen, als unsere Füße uns tragen können. Das Erste, was uns dazu eingefallen ist, Sie wissen, das war Tiere zu zähmen, nämlich das Pferd. Das Zweite, was uns eingefallen ist, war dann sozusagen relativ spät erst Maschinen zu konstruieren, die ihre eigene Dynamik imstande sind, uns zu transportieren. Und da haben wir mittlerweile innerhalb von 2 Jahrhunderten, muss man sich vorstellen, ja, es gibt einen wunderbaren Essay von Stefan Zweig, diesem Schriftsteller, ich glaube in Sternstunden der Menschheit ist das, wo er sich den Kopf drüber zerbricht, was es bedeutet, dass von neolithischen Reiterhorn angefangen, also vom Zeitpunkt an, wo der Mensch das Pferd gezähmt hat, ja, liegt vielleicht 15 oder 10.000 Jahre zurück. Von diesem Zeitpunkt an bis zu den Napoleonischen Kriegen, ja, die Bewegungsgeschwindigkeit der Menschen konstant war, weil sie war gebunden an die Kraft des Pferdes und was anderes hatte man nicht. Ja. Man konnte 2 Pferde von einem Wagen spannen, 4 Pferde, 6 Pferde, 8 Pferde, schwierig genug zu lenken. Aber die Geschwindigkeit ist dadurch begrenzt und sie war über Jahrtausende hindurch konstant. Ja? Wie er so schön plastisch formuliert, die Truppen Alexanders des Großen haben sich nicht schneller bewegt durch das Reich, das er dann erobert hat, als die Truppen Napoleons. Und innerhalb von nur 2 Jahrhunderten, ja, sind 2 Jahrhunderte gegen 15.000 Jahre, innerhalb von 2 Jahrhunderten haben wir es verstanden, diese Bewegungsgeschwindigkeit nicht nur zu verdoppeln oder zu verdreifachen, sondern in einem ungeahnten, für uns noch kaum nachvollziehbaren Maße zu vervielfachen. Wenn Sie also etwa an die Geschwindigkeit eines Düsenflugzeuges beziehungsweise gar einer bemannten Rakete. Ja? Das heißt also, das ist eigentlich, und was heißt das? Ja? Das heißt auch nichts anderes, als Macht zu gewinnen über den Raum. Philosoph Günther Anders hat in jungen Jahren einen Aufsatz geschrieben, wo er sozusagen die Pathologien der Moderne an 2 Erfahrungsmöglichkeiten versuchte zu illustrieren oder festzumachen, die sehr gut nietzscheanisch gedacht sind, nämlich dass es im Wesentlichen zwei Dinge sind, der moderne Mensch, der sozusagen aus diesem religiösen Kosmos entlassen wurde, wie das auch Nietzsche beschrieben hat, die der moderne Mensch machen muss und machen kann. Das eine ist der Triumph über den Raum und das andere ist der Triumph über die Zeit. Das ist das, was uns bewegt. Ja, das sind die 2 Naturkonstanten, so könnte man sagen, diese Gegebenheiten des Daseins, die wir übertrumpfen wollen. Ja? Und wie können wir das tun? Das eine ist natürlich der Triumph über den Raum, den kann ich erreichen durch die Erhöhung meiner Geschwindigkeit. Und zwar so sehr, dass ich mich selbst der Illusion, und das wäre sozusagen der endgültige Triumph, dass ich mich selbst der Illusion hingehen kann, dass ich tatsächlich omnipräsent, quasi omnipräsent bin. Das heißt also, jederzeit an jedem Ort oder gleichzeitig an mehreren Orten sein könnte. Wir wissen, dass wir das nicht ganz schaffen. Wir wissen, dass wir das nicht ganz schaffen, aus den hohen Reisegeschwindigkeiten, die wir machen. Es ist schon so ein Gefühl der Macht, der Macht über den Raum. Und damit auch der Macht über andere Menschen, nämlich jene, die diese Geschwindigkeit nicht an den Tag legen können. Wenn man sagt, also heute um 9 Uhr Konferenz in Singapur, dann 2 Stunden später in Tokio, 4 Stunden später in New York und so weiter. Ja? Das ist dann auch der Gestus, mit dem diese Mobilitätsideologie ja auch verbreitet wird. Es gibt die Legende von einem mittlerweile verstorbenen Dirigenten, dessen Ehrgeiz es war, das war die Zeit, als die Concorde noch flog, ja, das ist ein Tiefschlag für diese Mobilitätsdynamik, dass das Überschall, das Passagierflugzeug wieder aus dem Verkehr gezogen werden musste. Aber als die Concorde noch flog, hat dieser Dirigent den Ehrgeiz gehabt, ja, an ein und demselben Tag, und das ging mit der Zeitverschiebung, ein und dasselbe Konzert, zuerst in New York und dann in Paris zu dirigieren. Ja. Das heißt, an 2 Kontinenten, dasselbe Konzert, also fast gleichzeitig. Ja? Und Sie alle wissen, es gab, war damals sozusagen für die Upper Class, war es immer so ein großes Erlebnis, 2-mal Silvester zu feiern, weil man aufgrund der Zeitverschiebung dann Concorde losflog, dann konnte man sozusagen hier sich selbst einholen quasi und das Ganze noch einmal machen. Das sind kleine Spielereien, Exzesse, so könnte man sagen, die aber trotzdem genau darauf verweisen, es geht uns um Macht über den Raum. Und diese Macht über den Raum ist untrennbar verbunden auch mit Macht über Menschen. Weil Mobilität, Verkehr, Geschwindigkeit ist immer auch Geschwindigkeit zueinander. Und das andere, was Günther Anders beschrieben hat, ist das andere Phänomen, wie gewinnen wir Souveränität über die Zeit? Eines der interessantesten Kapitel, eines der interessantesten Aspekte. Wir alle wissen ja, dass Zeit für uns unter zwei Perspektiven erscheint, nämlich Vergänglichkeit als die Beobachtung des allmählichen Verfalls unseres Daseins und letztlich Endlichkeit, also Sterblichkeit. Das sind sozusagen die großen Herausforderungen der Zeit, über die wollen wir und müssen wir Macht gewinnen. Ja, Macht müssen wir gewinnen. Und das gibt es natürlich in zwei Möglichkeiten. Das eine sind die ebenfalls wiederum medizinisch-technischen Vorstellungen, gar nicht mehr Utopien, einfach unser Leben zu verlängern. Ja, unser Leben zu verlängern, um so der Zeit wenigstens ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Mittlerweile gibt es auch wunderbare technische Unsterblichkeitsfantasien, damit will ich Sie verschonen. Sie kennen sie wahrscheinlich, Sie haben momentan die Wahl, davon zu träumen, sich nach Ihrem Tod, oder noch besser bitte kurz vor Ihrem Tod, einfrieren zu lassen und vielleicht dann wieder auftauchen zu lassen in einer Zeit, in der man den Tod besiegt haben wird. Ja. Oder Sie können davon träumen, dass Sie vielleicht so alt werden, dass man imstande sein wird, ihr gesamtes Bewusstsein zu scannen auf einer Festplatte, auf einen, nicht einmal früher sagte man Festplatte, heute kann man sagen, vielleicht auf einen USB-Stick zu transferieren. Auf diese Art und Weise so etwas zumindest wie eine kognitive Unsterblichkeit zu erlangen. Es gibt ernstzunehmende Theoretiker der Artificial Intelligence, Marvin Minsky zum Beispiel, der träumt wirklich davon. Ja, der arbeitet daran, dass sein natürlich einzigartiges und geniales Bewusstsein nicht verloren geht, wenn es ein niedriger Körper so längst einen Dienst aufgegeben haben wird und dass er irgendwo abgespeichert werden kann. Aber abgesehen davon verweist Günther Anders darauf, dass ich hochinteressant finde, dass es natürlich sozusagen eine Strategie gibt, die Zeitlichkeit zu überwinden. Und das ist, er formuliert so einen altertümlichen Begriff. Ja, und so müssen Sie Ihnen auch klar werden, was dahinter steckt. Ja. Und der Anspruch an Macht, der Wille zur Macht im nietzscheanischen Sinne dahinter steckt, nämlich die Ruhmsucht. Ja, die Ruhmsucht. Denn was ist Ruhm anderes als seine Individualität, sein Dasein, sein Stempel, sondern auch der Nachwelt aufzuprägen? Man hat zwar keine Kontrolle mehr darüber, denn man ist ja dann tot. Ja? Aber man hat, so wie Faust, das am Ende von Goethes zweiten Teil dieser Tragödie formulierte, man hat das Vorgefühl des Glücks. Ja? Wenn ich also eine Vorstellung haben kann, dass der Ruhm mich überdauern wird. Und was heißt aber Ruhmsucht anderes, als ich muss Macht gewinnen über das Gedächtnis der Menschen, der zukünftigen Generation. Ja? Das heißt, sie müssen etwas tun, wenn sie berühmt werden wollen, woran zukünftige Generationen nicht vorbeigehen können. Das heißt, sie müssen sich gewisserweise auf diese Art und Weise die Zukunft jetzt schon unterwerfen. Und da müssen wir sagen, dass die Menschen unglaublich einfallsreich waren bei der Erfindung solcher Ruhmstrategien. Ja, was kann man denn alles tun, um zukünftigen Generationen unauslöschlich im Gedächtnis zu bleiben? Sie können also wirklich von positiven bis zu negativen, von guten bis zu bösen Handlungen sich alles vorstellen, das in einer bestimmten Intensität und Exzessivität betrieben, natürlich dann genau diese Macht über das Bewusstsein zukünftiger Generationen erringen kann oder vielleicht auch tatsächlich erringen wird. Manchmal geht es schief, aber wie gesagt, man hat keine Kontrolle mehr darüber. Und es ist vielleicht wirklich so, dass diese Sehnsucht nach Ruhm, heute könnte man vielleicht auch in anderen Kategorien darüber sprechen, diese Sehnsucht, dass das nicht vergessen wird, dass die natürlich auch ganz eine Sehnsucht ist, dass man Macht bekommt darüber, über die Zeit, dass das natürlich etwas ist, was auch unsere modernen Kommunikationstechnologien bis zu einem gewissen Maß zumindest wirklich befördert und auch angefeuert hat. Das heißt also, unter dieser Perspektive verschiebt sich die Frage nach Gut und Böse bei Nietzsche ganz dramatisch, denn jetzt ist das Gute dasjenige, was diesem Willen zur Macht so etwas wie Möglichkeiten, Material, die Strategien liefert, und das Böse wäre dasjenige, das uns zur Ohnmacht verdammt. Ja? Und jetzt muss man sozusagen nicht mehr dieses Spiel von Herrn und Sklavenmoral spielen, wie es Nietzsche angelegt hat. Aber denken Sie einmal darüber nach, wie sehr wir gerade bei vorhin angesprochenen Technologien, die vielleicht diese Tendenz in sich haben, um diese Machtsteigerungserlebnisse zu gehen, wir sehr hier natürlich mit diesen Kategorien von Gut und Böse nach wie vor gearbeitet wird. Vor allem also etwa auch in Debatten über Mobilitätskonzepte oder in Debatten über technisch unterstützte Kommunikationskonzepte. Ja? Der ganze Streit etwa Internet, ja, ist es jetzt gut oder ist es böse, ist ein sehr rezenter Streit, ein sehr aktueller Streit, an der sich auch sehr so intelligente Köpfe, an dem sich sehr intelligente Köpfe beteiligen. Und sie kommen nicht drum herum, irgendwie das moralisch zu bewerten. Und sie spielen alle Varianten durch, wie man sozusagen Machtstrategien aus der Perspektive des vermeintlich Starken und vermeintlich Schwachen hier mit diesen Attributen des Gut und Böse belegt. Sie kennen sozusagen die eine Konzeption, diese moderne Technologie bringt uns weiter, verschafft uns mehr Macht, mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, mehr Wissen. Für diejenigen, die sich im Netz bewegen können, die verteidigen das, die fordern Offenheit, die fordern oder wünschen sich die Abschaffung aller alten Kulturtechnologien, das Buch ist tot, was Gott sonst noch alles tot ist, das ist gut. Ja? Die anderen, vor allem diejenigen, die Angst haben, die nicht mithalten zu können, etwas zu verlieren, an den Rand gedrängt zu werden, den Anschluss zu verpassen, also schwach zu werden, im unmittelbaren nietzscheanischen Sinne schwach zu werden, weil sie an modernen Kommunikationsformen nicht mehr teilhaben können, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Nein, natürlich zu sagen, das ist eine kulturzerstörerische Technologie, das hindert uns am Denken. Gott, gestern war in der FAZ ein wunderbarer Artikel, wie sehr sozusagen genau diese Art und Weise, etwa wie wir uns im Netz bewegen, über Suchmaschinen, über sozusagen das Abtasten, das Abrastern, das Abfragen, nur noch von Stichworten, wie sehr hier das logische, das Zusammenhängen, das argumentierende Denken zerstört wird und wenn argumentierendes Denken zerstört wird, ist doch böse, oder? Das heißt, Sie haben hier wiederum hinter diesen scheinobjektiven Debatten natürlich die Bewertung aus der je subjektiven Präferenz. Und gleichzeitig, das würde sagen, das ist nietzscheanisch gedacht, und gleichzeitig, wenn Sie solche Debatten verfolgen, werden Sie spüren, dass wir so eine Sehnsucht da noch entwickeln, aber wie ist es jetzt wirklich? Ja? Ist es jetzt gut oder ist es böse? Und genau diese Frage, wie ist es wirklich, hat es an sich eine moralische Qualität, würde Nietzsche verneinen. Sondern die Frage des Guten und des Bösen ist immer eine Frage der Perspektive, nicht eine Frage der Verwendung. Ja, Gott, bei Technik sagt mir oft, die Technik ist wertneutral, es kommt darauf an, wie ich sie verwende. Das wäre sozusagen eine schwache nietzscheanische Position. Die starke nietzscheanische Position wäre die, die Technik ist gut für die, die sich mit Hilfe der Technik andere unterwerfen können. Ja? Und genau dieses Spiel spielen wir im Grunde. Und die Technik ist schlecht für die, die aus welchen Gründen auch immer unter die Räder der Technik kommen. Einerseits, weil sie vielleicht die Objekte sind, oder weil sie nicht mithalten können, weil sie ausgeschlossen sind. Das ist aber auch der Kampf darüber, wer darf, wer kann, wer soll an solchen Technologien partizipieren, natürlich immer auch ein Kampf um die Macht ist, der sich dann wiederum widerspiegelt in der Frage, wie sehen wir hier das Gute oder wie sehen wir hier das Böse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe diese Vorlesung mit einer Überlegung ebenfalls von Friedrich Nietzsche, die vielleicht zu den absonderlichsten Gedanken gehört, die in dem Zusammenhang formuliert werden können. Er resoniert nämlich darüber, und ich weiß nicht, ob Sie schon je darüber nachgedacht haben. Ja? Wir alle wissen, dass es auch zum Wesen des Menschen gehört, dass er glücklich sein möchte. Und dass das eines der sinnerfüllenden Strategien ist, eines Lebens. Ja? Und Nietzsche denkt darüber nach, ob es so etwas wie ein Glück der Bösen gibt. Ja? Können böse Menschen glücklich sein? Eine ganz interessante Frage. Man könnte auch die Frage, also wir wissen ja sozusagen aus unserer ganzen kulturellen Tradition, nicht zuletzt auch unsere zahlreiche Hollywood-Filme, dass sich das Böse eigentlich nicht lohnen sollte. Ja? Zumindest im Kino ist es meistens so, dass die Bösen am Ende dann irgendwie doch bestraft werden, unter die Räder kommen, das Schicksal brutal mit ihnen verkehrt. Ja. Ich habe vor kurzem einen Aufsatz gelesen einer Soziologin über die interessante Frage, rein ökonomisch betrachtet, lohnen sich eigentlich Verbrechen? Wenn Sie jetzt ein ganz nüchternes Kalkül anstellen wollen, ja, wie Ihre ökonomischen Erwerbschancen stehen, aufgrund eines, sagen wir mal, Sie studieren Philosophie oder Philosophie-Lehramt, kann man relativ gut prognostizieren, in welcher Einkommensklasse, wenn überhaupt, Sie landen werden. Und wenn Sie das konterkarieren mit Ihren Chancen, sozusagen der Einkommenserwartung, wenn Sie sich sozusagen für eine verbrecherische Laufbahn entschließen. Ne? Rein statistisch gesehen und rein aufgrund des ökonomischen Kalküls würde alles dafür sprechen, dass Sie jetzt kriminell werden sollten, weil es sich herausstellt, und das kann man natürlich leider mit Zahlen sehr gut belegen, ja? Wenn man den Gesamtumsatz an Geld, der gemacht wird, mit verbrecherischen Handlungen, also alles das, was wir etwa unter Stichwort organisierte Kriminalität verbuchen, ja? Und das reicht von Drogenhandel, Mädchenhandel, Internetpornografie, Kinderpornografie, Waffenhandel bis hin zu Auftragskiller-Tätigkeiten. Ja? Wenn man den Gesamtumsatz hier auf die eine Seite stellt und das gegenverrechnet mit der Zahl derjenigen, die in diesen Branchen arbeiten und erwischt werden, ja? Da ist das Risiko, ja, erwischt zu werden, nicht größer als das ganz normal arbeitender Bürger vielleicht bei einem Autounfall ums Leben zu kommen. Ja? Und keiner sagt, also ich nehme diese Arbeit nicht an, weil ich muss mit dem Auto dorthin fahren und da könnte ich ja auch verunglücken. Ja? Das ist erschreckend. Das ist erschreckend, und wir können eigentlich alle froh sein, dass die meisten von uns, aus welchen Gründen auch immer, aber es sind keine ökonomisch rationalen Gründe, sondern aus moralischen Gründen, aus Gründen der Erziehung, aus Gründen des Glaubens, was immer wir hier ins Leben führen wollen, dass wir einen Abstand nehmen davon, sich hier kriminell zu verhalten. Dieser Soziologe, der Name jetzt nicht präsent, stellt natürlich dann auch sich die Frage, dass das natürlich auch emotional heißt, dass Verbrechen sich insoweit lohnt, dass die wahrscheinlich kein schlechtes Gewissen haben werden. Wenn es ihnen glückt, ja, können sie einen Teil der verbrecherischen Summe, die sie verdient haben, dann sogar legalisieren, und sehr viele verbringen dann einen glücklichen Lebensabend als angesehene Bürger, wie wir wissen. Das heißt, dass es gibt dieses Glück der Bösen, überhaupt keine Frage. Ja? Und das stört uns natürlich, weil es unseren moralischen Konzepten widerspricht. Und wir müssen deshalb, denke ich, auch sehr, sehr viele kulturelle, religiöse und sonstige Strategien aufwenden, ästhetische Strategien aufwenden, um uns immer wieder zu versichern und zu vergewissern, es lohnt sich eigentlich nicht. Ja? Das ist eine ganz notwendige Selbstillusionierung, würde Nietzsche sagen, damit unser gesamtgesellschaftliches Moralsystem gewisserweise in Balance bleibt. Und deshalb brauchen wir auch so sehr diese modernen Geschichten, also etwa den Zweiten Weltkrieg, wo also demonstrativ gezeigt werden kann, dass ein verbrecherisches Regime keine Zukunft hatte. Ja? Es wäre unausdenkbar, wir können uns gar nicht vorstellen, was gewesen oder was wäre und wie wir denken würden, hätte Hitler den Krieg gewonnen. Ja? Unser ganzes Moralsystem wäre einfach ein anderes. Und jetzt die Frage, ob wir dann danach, ob die Menschen danach so viel moralische Integrität, Kraft und Widerstandsgeist entwickelt hätten, um dieses Regime da von innen zu stürzen. Ja, so ist es Gott sei Dank durch die Alliierten uns abgenommen worden, und dieses verbrecherische Regime ist von außen gestürzt worden. Und das ist immer wieder, wird uns das auch vorgeführt. Deshalb ist das Erinnern an diese Zeit offensichtlich auch so wichtig. Weil uns das zeigt, dass Gut und Böse letztlich, und weil Hitler und die Menschenmassenvernichtung, die dieses Regime betrieben hat, ja auch als Inbegriff des modernen Bösen sehr oft dargestellt wird. Und dieses Böse ist niedergerungen worden. Dieses Böse ist zurückgedrängt worden. Dieses Böse darf nie wiederkommen. Ja? Da müssen wir vorsichtig sein. Deshalb ist diese Geschichte so wichtig, weil sie uns augenfällig demonstriert, das Böseste des Bösen, das absolut Böse, rendiert sich dann letztlich doch nicht. Wenn Nietzsche allerdings vom Glück der Bösen spricht, dann meint er nicht, interessanterweise, den Verbrecher, der nicht entdeckt wird und der in den Genuss, in den materiellen und Machtgenuss seiner Verbrechen kommt. Er meint übrigens auch nicht diese blonden Bestien, also diese Raubtiere, die vielleicht glücklich sind in dieser Gewaltekstase, in diesen Exzessen, denen sie sich hin und wieder in periodischen Abständen imstande sind, hinzugehen. Er meint also auch nicht diesen Rausch der Wildheit, der natürlich zum Glück der Bösen gehören mag. Es gibt eine Stelle bei ihm, relativ früh formuliert in dem Aphorismenband Morgenkröte, die vielleicht bedenkenswert ist und die auch so einen guten Abschluss dieser Vorlesung bilden kann, nämlich sozusagen der Böse, das Böse oder der böse Mensch, die Bösartigkeit dieses Menschen, jetzt gerade alles nicht in dem Sinne, wie es vorhin gesagt wurde, sondern der Böse gleichsam am Ende seiner Karriere, das Böse sozusagen gleichsam als die Phase des Abschiednehmens, der Distanzierung von Leben. Diese stillen, düsteren, bösen Menschen, schreibt Nietzsche, diese stillen, düsteren, bösen Menschen haben etwas, das ihnen nicht streitig gemacht werden kann, einen seltenen und seltsamen Genuss im Dolce Far Niente, eine Abend- und Sonnenuntergangsruhe, wie sie nur ein Herz kennt, das allzu oft durch Affekte verzehrt, zerrissen, vergiftet worden ist. Das heißt, das Glück des Bösen ist eigentlich das Glück des Menschen, der durch diese Gefährdungen des Bösen, durch diese Affekte, durch diese Leidenschaften durchgegangen ist. Und jetzt zu einer gewissen distanzierten Abschiedsruhe dem gegenüber kommt. Das Glück des Bösen besteht darin, dass er der Einzige ist, so könnte man sagen, und Nietzsche hat gehofft, dass er auch dazu gehört, auch wenn es für Marx gesehen vielleicht eine Selbstüberschätzung oder eine falsche Selbstüberschätzung war, dass der Böse der Einzige ist, der gerade weil er durch diese Gefährdungen des Bösen durchgegangen ist, sich keine Illusionen machen muss. Ja? Und der deshalb dieses deutsche Niente, das heißt also dieses Leben im süßen Nichts und Nichtstun, also der eigentlich der praktizierende Nihilist ist, weil er sich an keinerlei sozusagen andere illusionäre Moralen gebunden fühlen muss, nicht aus theoretischen Gründen, sondern weil er sozusagen diese Erfahrung gemacht hat und auch in sich. Ja? Und da merkt man, dass Nietzsche natürlich dann letztlich das Ganze dann doch wiederum als eine innere Disposition, als einen inneren Kampf des Menschen auffasst, das Gute und das Böse, diese Wertungen, dieses Wechseln der Perspektiven ist nicht nur eines, was sich zwischen den Menschen abspielt, oder zwischen Mensch und Natur, sondern auch und vielleicht, es gibt auch die These, vor allem eines, das sich im Inneren des Menschen abspielt. Ja? Nietzsche verwendet einmal oder mehrmals die Metapher vom Inneren des Menschen, von seiner Seele, von seinem Bewusstsein als einem Schlachtfeld. Ja? Und auch hier, diese Zerrissenheit, dieses Vergiftete, durch das wir durchflüssen, mag darauf verweisen, dass diese Perspektiven, die wir einnehmen können zum Gut und Bösen, tatsächlich auch Perspektiven sind, die wir zu uns selbst einnehmen und zu uns selbst einnehmen können, dass wir uns in unseren Überlegungen zu uns selber immer wieder auch anders betrachten können. Und der Böse, so könnte man sagen, ist derjenige, der die Illusion verloren hat, dass Menschen an sich gut sein können. Ob das jetzt eine fundamentale Einsicht ist oder ob wir uns doch mit der kantischen Einsicht trösten können, dass dieses nicht gut sein können, nur bedeutet, dass wir nicht böse sind, aber diesen Hang zum Bösen haben, den wir auch kämpfen können, das überlasse ich sozusagen Ihrer abschließenden privaten Reflexion. Aber vielleicht haben Sie auch dann im Rahmen der Prüfung die Möglichkeit, dann einige dieser Reflexionen hier auch wieder mitzuteilen. Danke Ihnen, dass Sie diese Vorlesung verfolgt haben. Falls wir uns bei der Prüfung nicht mehr sehen, wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen und in dem Sinne wirklich guten Sommer. Danke.